Meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin Sir Pfarrer Hans Spiegel, evangelisch, Miesselbach und so weiter und so fort. Gut, heute geht es mir wieder gut. Also ich, noch ein bisschen nachdings, also ich habe diesen Virusinfekt gehabt, der jetzt sich auflöst und es ist, war ein bisschen eine eigenartige Geschichte. Also zuerst war ich zwei Tage, da habe ich gewusst, ich werde krank, also ich glaube, ich bin krank und dann war zwei Tage aber wirklich der Hammer und das löst sich jetzt wieder auf. Und in diesen zwei Tagen, wo ich so daumlert war, wo ich eingeschränkt war, eingeschränkt ist mir was ganz was Blödes passiert. Mir ist also die Wäsche ausgegangen, deswegen habe ich also Wäsche gewaschen. Und wasch die 60er-Wäsche. Die 60er-Wäsche besteht bei mir aus Bettwäsche, aus Leiberl und Unterhosen. Und das ist die 60er-Wäsche. Und ich habe es allen Ernstes geschafft, das muss man jetzt noch dazu sagen, ich habe nur weiße solche T-Shirts, die trage ich im Sommer halt. Und da habe ich es wirklich geschafft, nicht weniger als drei blaue Socken mitzuwaschen. Ja, drei. Den Effekt können Sie sich also vorstellen, aber ich mag blau. Ich mag auch blaue Leiberl. Also das ist jetzt nicht so das gesehen das Problem für mich. Ich habe mir dann nur gedacht, aha. Und es ist dann so eines nach dem anderen aufgetaucht im Trockner an Socken, weil ich mich vorher noch gewundert habe, wieso das alles so ausschaut. Und dann habe ich das so einen Socken nach dem anderen gefunden. Das ist so ein richtig schönes Zeichen von eingeschränkt sein, ne? Man kann was nicht. Und also weißt du, wie das ist, wenn man solche Virusinfekte hat, solche grippalen Infekte, man ist ja nicht wirklich imstand dazu, das einzuschätzen. Man glaubt ja, man kann, man ist halt langsam und schläft viel und erinnert sich noch irgendwie dran, dass es geheißen hat, man soll ganz viel trinken bei Virusinfekten, sagt jeder, also wird schon stimmen. Und man soll sie möglichst in Ruhe auskurieren, weil das sonst irgendwelche Herzmuskelentzündungen oder so irgendwas nach sich ziehen kann und soll man es machen und das weiß man. Und ansonsten fühlt man sich ja eigentlich so. Und dann fallen da halt so eigenartige Dinge ein. Ne? Das fällt dein Heferl hinunter und zerbricht. Du waschst halt die Socken mit der weißen Wäsche mit. Es gibt nachher so Sachen, wo man sich denkt, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht? Und jetzt unterhalten wir uns einmal drüber, das ist okay, oder? Also ich brauche jetzt auch nicht beleidigt sein, sondern ich kann einfach sagen, ja, ich war halt krank. Und jetzt war das so, wie ich in die Schule gegangen bin, da war das auch noch so. Gerade in der Volksschule war das so, da hat es Kinder gegeben, die waren besser und es hat Kinder gegeben, die waren schlechter. Die waren aber deswegen nicht beleidigt, sondern die waren... Ja, sicherlich war ihnen der Schulbesuch nicht so angenehm. Ich kann mich erinnern, als schwerer Legastheniker, also waren Deutschdiktate schon ganz furchtbar, vor allen Dingen, weil ich nicht wusste, was daran eigentlich falsch war. Es war zwar rot angestrichen, aber was wollte man eigentlich von mir? Das war mir nicht ganz so klar. Bis ich dann allen Ernstes auf zwei wirklich echte Lehrer gestoßen bin, die mir ein paar Dinge erklärt haben, ganz furchtbare Fehler, die ich immer gemacht habe, weil ich einfach den Unterschied nicht gesehen habe vom Richtigschreiben und Falschschreiben, gar nicht gewusst habe, dass das zwei verschiedene Wörter sind. Das Spannende war, das waren zwei Universitätsprofessoren, beide schon verstorben. Ich kann mich noch erinnern, wie sich der große, große Professor Kurt Niederwimmer mit mir einmal eine halbe Stunde hingesetzt hat und mir Grundregeln der Rechtschreibung beigebracht hat. Ja, mit totaler Höflichkeit und Freundlichkeit, das war eine tolle Geschichte. Und ich war einfach dankbar. Ich habe gesagt, ja, ich bin Legastheniker und er hat darauf gesagt, ja, er weiß es, das sieht man auch. Und hat so ein paar Dinge so erklärt und seitdem kann ich das. Es hat nicht viel gebraucht. Manche Dinge kann ich einfach seitdem. Aber ich war nie beleidigt. Und jetzt haben wir aber im Anschluss an das Gestrige die Beleidigten. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt kurz eine ganz kurze E-Mail vorlesen, die ich absolut total genial finde. die Beleidigten, was machen wir nur mit diesen Menschen? Wir anderen zwei Drittel sind doch selber schon müde und ausgepowert. Ich sehe auf einem Weg zur Arbeit jeden Tag Obdachlose. Ich muss sie nicht suchen, sie sind jeden Tag sichtbar für mich. Aber ich kann nicht jedem helfen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ganz klar, ich habe immer viel Kleingeld in der Tasche, damit ich immer etwas geben kann, wenn mich ein Hilfsbedürftiger fragt. Absatz: Wie können wir mit der Menge, Klammer ein Drittel, klarkommen? Also erstens mal ist das eigentlich genau das, was ich unglaublich toll finde. Jemand geht auf die Arbeit, geht zurück und was, er sieht hilfsbedürftige Menschen. Und das finde ich jetzt wirklich exzessiv christlich, reagiert nicht so, dass man den Kopf senkt und vorbeirennt, weil man es nicht mehr aushält. Auch das wäre für einen sensiblen Menschen okay, sondern wirklich in den Kontakt kommt und Kleingeld mit hat und jemandem was gibt. Das finde ich einfach traumhaft. Also das muss ich wirklich sagen, ist großartig. Das andere ist natürlich unser Problem, das wir haben. Wir leben in einer Hochleistungsgesellschaft und diese Hochleistungsgesellschaft hat im Moment mit zwei Dritteln unserer Leute genug. Wir haben eigentlich kaum mehr einfache Arbeitsplätze und wir haben auch dort nicht mehr den Umgang. Also wenn man sich das anschaut, das erleben Sie, also ich habe es jetzt gerade wieder einmal miterlebt, in Bischofshofen war das einmal ganz, ganz stark, wo das eine Lebensmittelgeschäft, das war ein Spar, die haben da ein paar Leute aufgenommen aus der Sonderschule. Ich weiß jetzt nicht, ob es das in Deutschland gibt. Ich glaube, kann es sein, dass das dort Hilfsschule heißt oder so. Also Leute, die wirklich länger brauchen. Und man hat sich damals da sehr um die bemüht und denen das erklärt, dass das Regal einräumen, also was gehört zu was. Und ich muss immer das, was schon drinnen steht, zuerst rausräumen, dann das Neue nach hinten hineinräumen und das andere wieder davor stellen. Und ich muss schauen auf die Ablaufdaten. Und man hat sich da sehr drum bemüht und es ist absolut total daneben gegangen, weil diese Hilfe nicht angenommen wurde. Und zwar aus dem einfachen Grund, die jungen Leute waren irrsinnig beleidigt. Sie waren irrsinnig beleidigt, dass dauernd, wo es kritisiert worden ist, was sie vielleicht wirklich dann nicht verstanden haben. Also manchmal stehe ich auch im Supermarkt und rätsel, wo ist jetzt dieses blöde Ablaufdatum draufgedruckt, bis ich das endlich einmal finde, ist immer das am schlechtest zu Lesenden, das immer an irgendeiner irrsinnig blöden Stelle draufgedruckt ist. Das wird schon seinen Sinn haben. Denke aber, wenn man das beruflich macht, kriegt man das in den Griff, dann weiß man schon, wo das steht. Und das hat halt seine Schwierigkeit. Also das wird man zuerst einmal lernen müssen. Die Reaktion war, die sind nicht mehr gekommen, sie waren beleidigt. In, wo war das? Kann sein Leipzig oder so, irgendwo in Ostdeutschland, da gab es eine dieser Pegida-Demonstrationen. Kann sein, dass das Do It irgendwie anders heißt. Und die haben das, am Montag machen die das und das war der Pfingstmontag, glaube ich. Oder war es der Pfingstsonntag oder war es der Ostermontag, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die Glocken geläutet und ein Trupp von diesen Leuten ist in die Kirchen hinein und hat denen mit Umbringen gedroht, den Menschen, die drinnen waren, weil sie die Glocken jetzt nur läuten, um sie in ihrem Aufmarsch da hier zu stören. Die drinnen haben denen dann erklärt, dass das einfach so ist. Sie haben jetzt Gottesdienst und heute ist Feiertag und zum Gottesdienst wird immer eingeladen mit Glockengeläut. Also läuten tun die Glocken, bevor der Gottesdienst anfängt. Das war halt sinnvoll in einer Zeit, wo noch keiner irgendwelche Uhren hatte und man hat einfach dann geläut, wenn man so der Ansicht war, es könnte jetzt so was wie Zähne sein oder Neine, dann hat einer einmal geläut und dann sind halt alle gekommen. Und die haben das aber nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden, sie waren irrsinnig beleidigt. Sie konnten sich nicht mehr in dieses Gespräch einlassen. Wir haben immer mehr Menschen, die irrsinnig beleidigt sind und die in dieser hohen Beleidigtheit wirklich bereit sind, Verbrechen zu begehen. Aus dem einfachen Grund, weil sie gar nicht sagen würden, sie begehen ein Verbrechen, sondern sie verteidigen sich nur. Ich sehe das in einer ständigen Zunahme. Also ich habe es hier auch erlebt, es war dann mit dem Subeminenten Paul Weiland, Gott hab ihn selig, schwierig. Da hat es eine Taufe gegeben, also Taufanmeldung. Und die wollten es auf Biegen und Brechen einen Taufpaten, der keiner christlichen Kirche angehört. Ich habe gesagt, das geht nicht, also als Taufpate muss man. Und die waren dann irrsinnig beleidigt. Die haben den armen Paul Weiland terrorisiert, was ich für ein schlechter Pfarrer bin. Der Paul Weiland hat ihnen dann darauf geantwortet, na, das geht wirklich nicht. Also hat der Pfarrer Spiegel schon recht. Und sie waren aber dann nicht imstande zu sagen, okay, da haben wir uns halt getäuscht, wir haben das geglaubt, aber wenn das die Regeln sind, sie sind in völliger Beleidigtheit verblieben. Also man hat ihnen das so oft erklären können, wie man wollte, dass das Amt eines Paten eben darin besteht, ein Kind auch zum Glauben an Jesus Christus hinzuführen. Das ist die Eidformel, die ein Pate sprechen muss. Das haben sie nicht verstanden und sie waren beleidigt. Was machen wir jetzt mit den Beleidigten? Diese Beleidigten sind auch sehr oft gefährlich. Also ich möchte es jetzt wirklich sagen, ich habe das immer wieder miterlebt mit persönlichen Drohungen, Todesdrohungen. Es gibt im Internet ein paar lustige Geschichten, wo man von ganz rechter Seite gedroht wurde. Man wird mit mir abrechnen in dem Moment, wo man es dann kann, wo man an der Macht sind. Also dann werden sie mich umbringen. Was ich sehr nett finde, ich weiß nämlich, wie das in Österreich läuft. Der Unterschied zwischen dem deutschen Neonazi und dem österreichischen Neonazi ist ein relativ einfacher. Der deutsche Neonazi tut was, der österreichische Neonazi legt Listen an, damit er dann was tut, wenn der Führer wieder da ist. Was kann man da machen? Wahrscheinlich muss man am Anfang anfangen. Und am Anfang muss man auf der Ebene der Beleidigtheit arbeiten. Wissen Sie, ich sehe das große Problem, das wir nun mit diesen ganz furchtbar überforderten Menschen in unserer Gesellschaft haben, in Wirklichkeit ganz am Anfang. Schauen wir doch mal in die Schule. Fangen wir wirklich mit der Volksschule. Wir nehmen ganz deutsch, in Deutschland heißt es Grundschule, an. Und was vermitteln wir da? Wir vermitteln jedem, dass er der absolut Beste ist und dass er eh alles kann und jetzt halt nur, aber dafür kannst du was anderes ganz gut und so weiter und so fort. Das heißt, wir bilden bei den Menschen nicht das aus, was seelisch unglaublich wesentlich ist, das ist die sogenannte Frustrationstoleranz. Natürlich gibt es einen Punkt, wo der alles zu viel ist, das ist völlig klar. Aber davor gibt es normalerweise Frustrationstoleranz, da schaut man sich was an, tut man das und dann sagt man, na, das geht jetzt nicht. Und normalerweise müssen das bereits Kinder erlernen als eine Grundfähigkeit und das muss eigentlich ein Leben lang trainiert werden, diese Frustrationstoleranz, also seine eigenen Grenzen zu erkennen. In der Tat findet das nicht statt, weil niemand mehr in die Reibung hineingeht, weil niemand mehr sagt, das geht nicht. Oder tut uns furchtbar leid, aber das kennen Sie jetzt so gesehen nicht. Man kann nämlich erst in dem Moment, in dem man sagt, wo jemand etwas nicht kann, überhaupt den Schritt in die richtige Richtung machen und sagen, okay, jetzt brauchen Sie eine Förderung. Siehe meine beiden Universitätsprofessoren, die mir ein bisschen was über deutsche Rechtschreibung beigebracht haben, war der erste Satz natürlich die Erkenntnis, der kann's nicht. Okay, und das ist mir auch gesagt worden. Und das habe ich ausgehalten, weil ich das eh schon gewusst habe. Das ist der erste Punkt. Wir leben in einer sehr eigenartigen Situation, wo wir Menschen nicht mehr ihre Grenzen vermitteln. Jeder hat ein Recht auf alles. Jeder hat ein Recht, es fängt schon mit völlig durchdrehenden Eltern in der Volks- und Grundschule an, wo man ihnen dann sagt, ihr Kind, das hat schon ein Recht, ja klar, das Recht hat ein Recht, ins Gymnasium zu gehen. In der Tat hat es zunächst einmal ein Recht, es muss es nur dann erschaffen. Und dieser Teil wird nicht mehr gesagt. Die Frustrationstoleranz, die wir Menschen vermitteln, geht in Richtung Null. Und wenn Frustrationstoleranz nicht mehr da ist, dann ist man beleidigt. Das ist der psychologische Ablauf. Etwas sehr, sehr Einfaches. Ich weiß, bitteschön, Beleidigung, da geht es jetzt, natürlich gibt es noch 100.000 andere Faktoren, aber im Großen und Ganzen ganz einfach für einen Podcast heruntergebrochen, ist das so. Kann man nicht Menschen einfach vermitteln, jetzt einmal ganz ehrlich und ganz klar, hören Sie zu, Sie kennen nicht, also es fehlen Ihnen einfach die grundsätzlichsten Kulturtechniken. Sie sind eingeschränkt. Eingeschränkt. Genauso wie ich es jetzt war und wie ich da die Socken mitgewaschen habe. Und deswegen brauchen Sie nicht beleidigt sein. Jeder Mensch hat seine Einschränkungen. Ich jetzt gerade im Verhauen alle meiner ehemals weißen T-Shirts. Das ist einfach so. Aber es ist eine Realität und diese Realität müssen Sie lernen, umzugehen. In diesem Moment werden wir wahrscheinlich diese gigantische Anzahl der beleidigten Menschen, die in ihrer völligen Überforderung bereits in sich in Richtung Aggression und gefährlicher Aggression entwickeln. Ja. Es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, nämlich das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich habe niemals in meinem Leben so viele Menschen erlebt, wie also jetzt in letzter Zeit halt, und das nimmt dauernd zu, die sich verfolgt fühlen. Heute, das war bis jetzt nur eine Blitzmeldung, hat man in Österreich zwei Bombenbastlerwerkstätten ausgehoben. In Wien sind zwei Rohrbomben, die offenkundig funktionsfähig waren, gefunden worden. Und in Kärnten ist eine Werkstatt von der Polizei entdeckt worden und dort lagen also anscheinend alle möglichen Materialien rum, die man dazu verwendet und also irgendwelche Bomben im Entstehungszustand. Das unglaublich Spannende ist, jetzt schon läuft über Facebook, das waren jetzt keine Ausländerfeinde, das waren keine Rechtsextremen, das waren Linke. Die haben nur so getan, wie wenn es Rechte wären, um vor der Bundespräsidentenwahl unserem Norbert Hofer zu schaden. Das ist Verfolgungswahn. Das ist einfacher, klarer Verfolgungswahn. Da müsste man etwas machen. Wir müssen alle, und das muss ganz, ganz, ganz klar sein, wieder einen Wechsel in unserer Gesellschaft haben. Sonst haben wir diese beleidigten Menschen, die in allem einen Angriff sehen, bald nicht mehr im Bereich ein Drittel unserer Gesellschaft, sondern im Bereich der Mehrheit. Und in der Tat wäre das nicht das erste Mal in der Geschichte. Es kommt immer wieder vor. Es endet dann in ja entweder bürgerkriegsartigen Zuständen, es endet in ganz furchtbar dummen Diktaturen, die sich dann in 10, 15 Jahren, siehe Herr Hitler, zerlegen, die alles kaputt machen und wo dann die Nächsten halt wieder anfangen dürfen. Wir selbst werden das, was da in dieser E-Mail so toll drinnen gestanden ist, zunächst einmal die Menschen sein, die ein Kleingeld in der Tasche haben. Weil der Vorgang des Kleingelds in der Tasche ist ja unglaublich toller. Da muss ich mich nämlich jemandem zuwenden, ihm anschauen und ihm in die Hand hinein ein Geld geben oder in den Hut oder in irgendein Getränkebecher oder sonst was. Ich muss mich zuwenden. Denn eine Sache ist klar. Die Beleidigten sind jene Menschen, das ist ganz ein furchtbares Schicksal, denen sich in Wirklichkeit niemand erkennend zugewandt hat. Das sind die, die ja schon von Kindheit an nicht ausreichend Würdigung, Liebe, einfach einen wahrnehmenden Blick bekommen haben. Der wirkliche Grund, warum Menschen niemals Frustrationstoleranz aufbauen, ist neben allen Erziehungsfehlern, allen Irrwitzigkeiten unseres heutigen Schulsystems, das einfach irrwitzig geworden ist, und das darf ich Ihnen sagen, ist jemand, der jetzt 30 Jahre in der Schule ist, ist es eine andere Sache. Es hat sich niemand um diese Menschen gekümmert. Es ist niemand mit ihnen in die Reibung gegangen. Es ist niemand in die Wahrnehmung gegangen. Jemand zu sagen, Herrn Zür, Sie kennen das nicht, ist auch Wahrnehmung. Ein Drittel unserer Gesellschaft, das seelisch am Verhungern ist. Es ist kein Wunder, was diese Pegida-Demonstranten da hier gemacht haben, denn all diesen hochbeleidigten Menschen ist eines gemeinsam. Nicht nur, dass sie Religion nicht verstehen, sie haben einen Hass auf Religion. Sie haben einen Hass auf Religion, weil sie Religion nicht verstehen. Die Aussage, dass es einen liebenden Gott geben könnte, der einen wahrnimmt, muss für einen Menschen, der noch niemals Wahrnehmung erlebt hat, einfach nur blanke, irrwitzige Provokation sein. Ihr seht, meine Lieben, wir haben genug Möglichkeiten, wir als Christen. Das eine ist die geniale Idee mit dem Kleingeld in der Tasche. Und das andere ist, ganz klar, einfach mal den eigenen Glauben auszusprechen und andere Menschen damit zu konfrontieren, dass sie jenseits der ganzen Herabwürdigung, Nichtwürdigung, Nichtwahrnehmung, die sie in dem ganzen bisherigen Leben erlebt haben, sehr wohl wahrgenommen, gewürdigt und sogar geliebt sind. Einen gesegneten Abend und einen wunderbaren Wochenbeginn für uns alle.